Schön, euch alle wiederzusehen. War jetzt auch ein paar Wochen nicht hier. Wir haben Familien besucht, meine Familie, die sehen wir aktuell nur so einmal im Jahr. Da waren wir letzte Woche zum Weinfest in Ihringen, im wärmsten Ort Deutschlands. Und es war richtig warm. Es war richtig, richtig warm. Und Grund war, dass wir natürlich meine Familie sehen wollen, mindestens einmal im Jahr. Anlass war das Weinfest in Ihringen, das ist auch einmal im Jahr. Und das ist immer ganz, ganz toll, weil da kommen alle nach Hause, ne? Zu diesem einen Anlass. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, und Weihnachten fahren wir nie weg, aber da kommen auch meine ganze Familie, die Neffen, die Brüder, die kommen dann alle mindestens ein, zwei Tage dahin, weil man trifft alte Freunde, man trifft die Familie, man isst viel und manche trinken viel, weil es leckeren Wein gibt auf dem Weinfest. Aber ich habe bei dieser Gelegenheit diesmal gemerkt, wie alt ich werde, weil ich habe Freunde getroffen, alte Freunde. Also die einen haben wir wieder getroffen, habe ich gesagt, hey, wann war das, als wir bei euch zum Essen eingeladen waren, vor 2, 3 Jahren? Und die gucken mich ganz entgeistert an und die sagen, das war ich schon mindestens 10 Jahre her. Andere habe ich seit fast 30 Jahren nicht mehr gesehen. Also auf dem Oktoberfest, oder es ist wie Kirmes, ein bisschen kleiner, aber du bist dann, wenn es Abend wird, so 9, 9:30, läufst du wirklich so, Brust an Brust, also getränkt, schlängelst du dich da so durch und dann siehst du da drüben jemanden, aber du kannst gar nicht hingehen zu der Person, weil es so voll ist. Und manchmal treibt dich der Strom dann an jemanden vorbei, wo du denkst, oh, den hast du auch schon seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Also es ist wirklich ein echtes Erlebnis und ich tauche dann immer wieder ein in meine Kindheit. Und viele schöne Erinnerungen und viele Dinge, für die ich Gott auch dankbar bin, dass ich da unten aufwachsen konnte. Fantastische Natur, wirklich wunderschön. Dann, mein Vater war Winzer, das heißt, ich durfte auch sehr naturnah aufwachsen. Und das empfinde ich als, auch viele von meinen Freunden damals und von dem Umfeld, das ich hatte, empfinde ich als einen großen Segen, bin ich sehr, sehr dankbar für. Jetzt sind wir hier und ich möchte mit euch heute über das Thema Gebet sprechen und bevor wir anfangen, beten wir auch zusammen. Vater, danke für den Gesang gerade, danke, dass so viele hier sind, dass wir hier zusammenkommen können, nach wahrscheinlich für viele einer hektischen Woche. Manche hatten gute Erlebnisse, manche hatten enttäuschende, entmutigende Erlebnisse, manche sind am Kämpfen, manche fühlen sich voller Energie und Tatendrang, den sie auch weitergeben können und wollen, Vater. Und in deiner Gemeinschaft und in der Gemeinschaft der Geschwister kommen wir zusammen und da wird das alles vermischt. Und Vater, du machst das daraus, was dich am meisten verherrlicht. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt offene Ohren und offene Herzen gibst für dein Wort und für das, was du uns mitteilen möchtest. Schlag mal bitte auf zu Lukas Kapitel 11. Wir lesen über das Gebet Jesu zum Vater, wo er die Jünger lehrt. Und egal wie alt man ist oder wie alt ich werde, eine Frage, die ich mir immer wieder zu Zeiten stelle, ist, wann beantwortet Gott Gebet und wann nicht? Und warum beantwortet Gott manchmal Gebet und manchmal nicht? Ich weiß nicht, ob du dir jemals diese Frage gestellt hast. Also wahrscheinlich bin ich der Einzige, der manchmal ins Zweifeln kommt und denkt, boah, jetzt betest du seit 3 Jahren dafür und es hat sich noch nichts getan. Oder du wünschst dir das seit so und so lange und Gott ist irgendwie im Urlaub oder so. Ja. Bin ich der Einzige, oder? Ja, klar. Okay, dann könnt ihr jetzt von meinem Negativbeispiel einfach, hört einfach zu, lernt von meinem Negativbeispiel. Und dann gucken wir mal, was die Schrift dazu zu sagen hat. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Gleich ein bisschen Druck ausüben, ne? So ein bisschen manipulieren. Lukas 11, Abvers 1. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht so. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drin, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen, Fernseher ist aus, Kinder schlafen, Internet ist abgeschaltet, ich bin im Bett, kann jetzt nicht aufstehen, Klimaanlage läuft zu schön, kann dir nichts geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt deshalb, weil er ihm einfach keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, um wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Jesus hat nicht nur über Gebet gelehrt, sondern er hat selbst gebetet, steht in Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Und das ist was, was wir im Neuen Testament immer wieder sehen und ist auch was für uns das größte Vorbild ist, ist Jesu eigenes Gebetsleben. Lukas ist übrigens der Autor von den Evangelisten, der da am meisten Augenmerk drauf hat. Also allein im Lukas-Evangelium berichtet er 7 Mal von 7 verschiedenen Gelegenheiten, wo Jesus betet und zum Teil führt er so wie hier diese Gebete auch länger aus. Also er scheint wirklich auch jemand gewesen zu sein, dem es wichtig ist, da genau drauf zu gucken, wie Jesus das gemacht hat und was Jesus da genau gemacht hat. Und warum ist es gut, sich von Jesus über Gebet lernen zu lassen? Jesus ist der beste Lehrer zum Thema Gebet, weil er die komplette, man sagt in der Wirtschaft, die komplette Wertschöpfungskette des Gebets am besten kennt. Die Wertschöpfungskette eines Produkts ist, kannte ich mal, weiß ich nicht mehr. Value Chain, genau. Supply Value Chain, genau. Als Landwirt, du produzierst etwas, du produzierst Weizen, das ist der erste Schritt der Wertschöpfungskette, der geht dann zur Mühle, dort wird der Weizen verarbeitet zu Mehl, vom Mehl geht er in den Handel und vom Handel geht er zum Endverbraucher und der Endverbraucher geht hin und backt irgendwas damit. So, das ist die komplette Wertschöpfungskette von Weizen und Mehl. Verschiedene Stationen und alle machen was für, aus ihrer persönlichen Sicht was anderes daraus. So, Jesus kennt die komplette Wertschöpfungskette von Gebet, weil er ist 100% Mensch gewesen, das heißt Bedürftiger, Beter, Bitter, der was gebraucht hat, Gottes Hilfe, Gottes Stärke. Die Bibel sagt auch, er ist der Vermittler, er ist derjenige, der zwischen den Menschen und Gott vermittelt. Das heißt, er betet, dann nimmt er sein Gebet und sagt, Gott, hier, ich vermittle zwischen Menschen und dir, da hat ein Mensch gebetet und dieses Gebet, bitte kümmere dich um den, bitte hilf dem und wenn nicht um der Person willen, dann um meinetwillen, weil ich habe den Weg frei gemacht, ich bin gestorben für die Sünden, ich hab die Kommunikation zwischen ihm und dir frei gemacht. Gott hört das Gebet und dann am Ende vielleicht die Engel, die noch irgendwas tun. Komplette Wertschöpfungskette. Oder Jesus, der etwas tut. Weil in ihm besteht alles und durch ihn ist alles. Das heißt, wenn jemand sich mit Gebet auskennt, dann ist es Jesus. Und was man hier sieht in Vers 2, ist, fangen wir mal an, bei seinem ersten Satz. Er fängt ganz klein an. Wenn ihr betet, dann so. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Königreich möge kommen. Erster Satz. 2 Punkte hier raus. Jesus fängt an mit dem Namen Gottes. Und er sagt, das sollte am Anfang jedes Gebet stehen. Das ist das Wichtigste. Das ist, worum es geht. das Erste und das Wichtigste, worüber wir beten sollen. Geheiligt werde dein Name, soll ich bitten. Mit anderen Worten, wenn wir es mal ins heute in unsere Sprache übertragen, Herr, ich bitte darum, dass dein Name, dein Ruf, dein Charakter, deine Ehre in der Welt erkannt wird und bekannt wird. Dass du geachtet wirst und dass du angebetet wirst, weil dir das zusteht. Dass du die Ehrerbietung, die Ehrfurcht und den Respekt der Menschen bekommst, so wie er dir zusteht. Wir wünschen uns ja häufig, dass Gott bekannter wird in der Welt. Wir sprechen immer wieder drüber, ja, wir sollten mehr in der Mission sein, wir sollten da mehr tun, damit die Menschen Gott kennenlernen, zu ihm kommen. Der Anfang des Ganzen ist aber im Gebet. Wenn wir uns wünschen, dass Gott in der Welt angebetet wird, dann beginnen wir unsere Gebete so, wie Jesus es hier beschreibt. Dann beten wir, dass Gott im Herzen der Menschen arbeitet. Dann bitten wir, dass er die Arbeiter bereit macht, rauszugehen in die Ernte. Und wir beten darum, dass Gott die Herzen der Menschen in seine Richtung ausrichtet. Das ist das, was an erster Stelle steht. Nicht unsere Missionsarbeit, nicht unser Zeugnis, nicht unser Vorbild. Das ist was Gott später mitverwenden kann zu seiner Ehre. Was er mit verarbeiten kann, was mit dazu beitragen kann. Aber am Anfang steht das Gebet. Weil wir dadurch auch anerkennen, dass Gott derjenige ist, der es tut. Und immer wieder, also es gibt immer wieder diese Diskussion von, braucht mich Gott dazu, sich zu verherrlichen, oder braucht er uns nicht? Na? Und unterm Strich müssen wir sagen, er braucht uns nicht. Er hat aber beschlossen, uns immer wieder einzusetzen als seine Werkzeuge. Aber wirklich brauchen tut er uns nicht. Er hat in seiner Gnade gesagt, ich mach's nicht allein. Ich möchte euch gerne mit einbeziehen als Vater. Aber er ist derjenige, der es tut. Und wann sollen wir das beten? Im Griechischen steht hier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hotan. Und wörtlich im Griechischen, wann auch immer. Das heißt, wann auch immer ihr betet, dann beginnt so. Egal wann ihr betet. Also nicht das eine förmliche Gebet, was in irgendeinem Liturgiebuch steht, oder einmal am Sonntagmorgen oder einmal im Monat mit der Familiengruppe, sondern wann immer ihr betet, immer wenn ihr betet, sollt ihr so beten. Gott, du sollst dich verherrlichen. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass Gottes Ehre in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserer Gemeinde und in der Welt mehr zur Geltung kommen soll. Dass wir und alle anderen die richtigen Prioritäten setzen. Es ist unser Gebet dafür, dass in unserer Seele und in unserem Herzen das Feuer für Gott noch mehr entfacht wird und noch heißer brennt. Und deshalb, wenn wir das tun, wenn wir immer bitten, Gott, zeig deine Herrlichkeit, zeig deine Größe, mag sein, dass es erstmal nur Worte sind, aber wenn wir das meinen, dann ist das ja ein Ausdruck dafür, dass wir Gottes Größe auch wertschätzen und anerkennen und für großartig halten und für lobens- und ehrenswert überhaupt auch halten. Wenn ich jemanden nicht lobe und nicht ehre, könnte das daher kommen, dass ich ihn nicht für lobenswert halte oder dass in meinem Herzen nicht genug Ehrbietung oder Dankbarkeit ist. Und deshalb betont Jesus das auch. Immer wenn ihr betet, fangt so an. Das soll euer Fokus sein, dass Gott verherrlicht wird. Eine weitere Lektion, die wir uns hier angucken. Boah, ist das heiß hier. Schwül. Mach das Licht an. Ja. Und den Beamer, da sind noch ein bisschen Heizlüfter. Gott beantwortet das Gebet von schuldbewussten Sündern. Wenn wir uns die nächsten Verse angucken, dann sagt er, betet so, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Wir dürfen also immer um alles bitten, was wir brauchen und sollen auch. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Gott beantwortet das Gebet von denen, die verstehen, dass sie Vergebung brauchen. Und nicht von perfekten Menschen. Wenn wir uns das Alte Testament mal angucken, dann gibt es eine ganze Menge Stellen, wo steht, das Volk kehrt sich zu Gott in ihrer Not und Gott bittet und bittet Gott und fleht Gott an um Errettung. Ganz, ganz viele Stellen, weil wir kennen ja die Geschichte des Volks Israel. Das ist so ein, wie unser Leben halt, so ein Hin und Her. Mal näher bei Gott, mal nicht so nah, mal Verständnis für das in unserem Leben passiert, mal kein Verständnis, mal trotzig, mal demütig, mal dankbar. Es geht einfach so wie Menschen halt, ne? Auch das Volk Israel. Aber was wir sehen ist, manchmal wendet sich das Volk zu Gott und dann sagt Gott in einem Psalm, ja, ihr habt euch zu mir gewendet und ich habe euch erhört. Und dann gibt es aber auch die Stellen, wo steht, ja, ihr habt euch zu mir gewendet und ich habe euch aber nicht erhört, weil euer Herz immer noch hartnäckig war und weil euer Herz immer noch nicht bereit gewesen ist. Und unterm Strich steht dahinter die Wahrheit, dass Sünde unser Gebet behindern kann. Und wenn Jesus sagt, betet so, und zwar immer, dann steht dahinter die geistliche Wahrheit, dass auch heute noch, auch wenn wir gerettete Christen sind, auch wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott sind, das heißt nicht, dass ich in dem Moment nicht mehr gerettet bin, dass ich verloren bin oder irgendwas, wenn Gott mein Gebet nicht hört. Es kann aber trotzdem sein, dass es Sünde in meinem Leben oder Einstellungen in meinem Herzen gibt, die das Gebet behindern. Das heißt, dann umgekehrt, dass wir uns bei einem Gebet, was Gott nicht erhört, auch fragen müssen, ob es vielleicht Einstellungen oder Sünden gibt, die Gott nicht gefallen in unserem Leben. Es muss nicht immer so sein, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Es gibt verschiedene Gründe, warum Gott ein Gebet nicht erhört. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber ein Grund kann sein, das dürfen wir nicht vernachlässigen, und das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass wir Gottes Heiligkeit einfach nicht gerecht werden. Ne? Ich meine, wenn wir die Offenbarung lesen, wie Johannes Jesus beschreibt, dieses helle Licht, dieses gleißende, heiße, weiße Feuer der Wahrheit und der Gerechtigkeit, wo kein Makel dran ist, nichts Dunkles, nicht das kleinste, dunkelste, graue Fleckchen auf dem weißen Gewand. Und dann komme ich mit meiner Kutte. Und wie soll das zusammenkommen? Durch Jesu Gnade. Ja, schon. Aber trotzdem gibt es manchmal von Gottes Seite einen Blick auf unser Herz oder auf mein Verhalten und er sagt, ja, ich sehe dich, ich höre auch dein Gebet, aber ehrlich gesagt gefällt mir deine Einstellung nicht. Eltern unter uns, den Gedanken schon mal gehabt? Dass unsere Kinder oder eure Neffen oder Nichten oder auch die keine Kinder haben, ihr kriegt es ja auch mit bei Kindern, ihr habt immer Wünsche, da ist immer was, was man unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Das letzte Argument ist immer, die anderen haben es aber auch und deshalb muss ich auch. Und als Eltern denkt man immer wieder, ja, ich möchte gerne ganz viel und auch ganz viel Gutes, aber im Moment, ehrlich gesagt, da muss ich noch das eine oder andere ändern. Das gefällt mir gerade nicht so. Wenn es um Gebet geht, müssen wir aufpassen, dass wir den Zustand der Gebetserhörung nicht mehr verehren als Gott selbst. Es gibt Gemeinden und es gibt Bewegungen, in denen der Zustand und das die Erwartungshaltung und auch das Recht auf Gebetserhörung höher gestellt wird als die Ehre Gottes. Ja? Ein schlauer Mann hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, wie es dir geistlich geht, wenn du all das glaubst, was du sonntags singst, dann wird es dir ganz gut gehen. Wir haben jetzt vorhin gerade einen Song gesungen, ist es heute wahr, dass durch mein Gebet Blinde sehen, Tote auferstehen? Wer von euch glaubt das? Hast du es schon erlebt? Ja. Tote auferstehen durch dein Gebet?
Nein, aber anders.
Blinde sehen durch dein Gebet?
Ähnliches, aber anders.
Aber Tote auferstehen durch dein Gebet?
Nicht genau.
Ja oder nein?
Nein.
Glaubst du das?
Durch mein Gebet, nein.
Wer glaubt? Das ist nur eine kleine Fußnote. Ich frage mich, warum wir das singen. Also wir sollten das nur singen, wenn wir es glauben. Okay. Ja, im geistlichen Tod auferstanden und im geistlichen Blinde sehen. Okay. Alles klar. Das glaube ich genauso, könnte ich komplett unterschreiben. Meine Vermutung ist, dass das Lied aus einer Bewegung kommt, wo auch das Physische geglaubt wird. Ne? Klammer zu. Müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein guter Satz, dass wenn wir das glauben, was wir Sonntag singen, weil das sind so viel gute und geistliche Wahrheiten in den Liedern, die wir singen, dann geht es uns gut. Aber nochmal zurück, wir dürfen die Gebetserhörung und dass Gott das Gebet erhört, nicht mehr verehren als Gott selber. Na? Und das ist auch wichtig, das versuchen wir auch unseren Kindern beizubringen. Wenn du kommst mit einem Wunsch, wenn es was gibt und wenn ich Nein sage, habe ich dich noch genauso lieb wie vorher. Und dann bin ich noch genauso dein Papa oder deine Mama wie vorher. Und dann habe ich noch genauso das Recht über dich und deine Zukunft die Weichen zu stellen und die Entscheidung zu treffen von dem, was ich glaube, was das Beste für dich ist, wie vorher auch. Und du empfindest das nicht so in dem Moment. Ich weiß das, ich war auch mal Kind und selbst als Erwachsener fühle ich mich manchmal wieder so. Aber das ändert nichts daran. Und wichtiger ist die Beziehung unserer Kinder zu uns. Ne? Also wir haben, damit ist auch was, wo wir aufpassen müssen. Manchmal wollen wir auch nicht unser Kind verärgern oder wir wollen nicht, dass unser Kind eine Einstellung kriegt und was zwischen dem Kind und uns entsteht in der Beziehung. Wir knicken ein. Das ist aber falsch. Das ist nicht richtig. Wichtiger ist immer die Beziehung, als dass das Kind zufrieden ist. Und so geht Gott mit uns auch um, weil er besser weiß, was für uns gut ist und was nicht so gut ist für uns ist. In Vers 13 unterstreicht Jesus das auch nochmal, dass wir halt doch noch Sünder sind. Er sagt in diesem Gleichnis, was er erzählt mit dem Freund und dem Aufwecken, wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn also ihr, die ihr böse seid, Autsch. Jesus denkt, ich bin böse. Was meint er damit? Ich glaube, was er meint, ist eben nicht unbedingt, dass wir die Gemeinschaft mit ihm verloren haben oder dass er uns nicht mehr liebenswert findet, nicht mehr liebt. Aber worum es geht, ist, dass wir solange wir auf dieser gefallenen Erde hier sind, immer noch einen Drall zum Bösen haben. Und der Böse zieht auch an uns. Wir befinden uns immer noch im geistlichen Kampf. Und Satan versucht immer noch unser Denken und Handeln irre zu führen und uns wegzuleiten. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um der Sünde zu widerstehen und um Jesus ähnlicher zu werden. Und trotzdem steht am Ende hinter allem in Hebräer 4, Vers 16, einer meiner absoluten Lieblingsverse im Neuen Testament. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich habe mich so oft schon in meinem Leben auf diesen Vers berufen im Gebet, wenn ich zu Gott gekommen bin. Ich habe gesagt, Gott, ich habe echt Hilfe nötig, weil ich ein Sünder bin oder weil ich zu schwach bin oder weil ich zu dumm bin oder was auch immer. Und so oft schon auch erleben können dann, dass Gott es gehört hat und dass dann der Eindruck gehabt, dann nimmt mich auf seinen Schoß und sagt, klopft mir auf den Rücken und sagt, alles wird gut. Ist okay, ich weiß ja, wie du bist und ich weiß, wer du bist und du darfst jederzeit zu mir kommen. Nochmal zurück zu Vers 11. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? das, was ich eben schon gesagt habe, unsere Kinder und auch wir als Kinder, wir haben ganz viele Wünsche, ganz viele Gedanken, ganz viel, wo wir denken, das brauche ich jetzt unbedingt, um glücklich zu sein. Das möchte ich unbedingt haben. Was aber, wenn wir beten und Gott um was bitten und es gar nicht kriegen oder was anderes bekommen? Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass Gott noch, sogar noch mehr Liebe hat für uns, als wir für unsere Kinder. Also wenn ich über meine Beziehung mit Gott nachdenke, dann häufig wird ja dieses Vaterbild verwendet. Und ich überlege mir, wie sehr habe ich David und Simon lieb und wie sehr wünsche ich mir für sie das Beste und wie sehr möchte ich, dass es ihnen emotional, physisch, geistlich, materiell gut geht in allen Bereichen. Und das ist ein großer Antrieb, ein großer Wunsch, ein großes Verlangen, was wir als Eltern haben. Und dann zu denken, dass es bei Gott noch viel, viel größer ist, perfekt ist, weil es nicht getrübt ist durch irgendwelchen Schwachheiten oder Selbstzüchteleien oder irgendwas anderes, das dürfen wir nicht vergessen. Dass Gott sich das Recht vorbehält, als unser Vater einzuschätzen, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns. Manchmal wünschen sich unsere Kinder Dinge, die sind einfach zu teuer. Ganz einfach. Also fällt es nicht schwer, Nein zu sagen, weil das Geld haben wir nicht. Manchmal wünschen sie sich Dinge, da haben wir das Geld. Und dann denkt man, ich will es aber lieber für was anderes ausgeben. Manchmal könnten wir es auch dafür ausgeben und denken, ich glaube nicht, dass es gut für dich ist. Ich glaube, das würde dich zu sehr ablenken von der Schule, von Gott, von irgendwas anderem. Oder vielleicht würdest du ein bisschen stolz werden, ein bisschen angeben damit zu sehr. Gott ist immer noch der Chef in seinem eigenen Haus, so wie wir auch mit unseren Kindern. Gott ist immer noch der Chef im Universum. Und er entscheidet dann immer noch als Chef, hey, ich habe dein Gebet gehört, aber jetzt nicht oder so nicht oder gar nicht. Dann frage ich mich manchmal, habe auch den Zustand manchmal schon über Jahre auch als Christ mit mir in meinem Herzen rumgetragen, warum soll ich denn überhaupt noch beten? So eine defitistische Haltung von Gott macht eh, was er will, Gott weiß es eh besser. Warum soll ich jetzt überhaupt noch beten? Weil am Ende passiert ja doch das, was Gott will. So ein gewisser Trotz, so eine gewisse Lustlosigkeit. Und das Tolle daran, und das sagt Jesus auch in diesem Gleichnis hier, wenn er über die Ausdauer spricht und dass wir dranbleiben sollen, nicht aufgeben sollen. Und dass Gott ja auch wie ein guter Vater hört und gibt, was gut für uns ist. Das Verrückte ist, ja, Gott ist der Herrscher des Universums und er lenkt das alles. Weil ich weiß nicht, ob ihr gerade mitbekommen habt, der deutsche Astronaut, der jetzt der Kommandant auf der ISS ist, auch mal wieder jemand, der ins All geflogen ist und gesagt hat, du bist da oben, du denkst dir, das kann doch kein Zufall sein. Wie soll denn das funktionieren? Das kann doch gar nicht sein. Einfach beeindruckt ist auch von Gottes Schöpfung. Und Gott beherrscht das alles. Er hat es gemacht, er weiß, wie es funktioniert, er weiß, an welchen Rädchen er drehen muss. Und trotzdem, und wir kennen uns da gar nicht aus, ich verstehe so wenig davon. Pierre versteht ein bisschen mehr, der ist ein Naturwissenschaftler und ein bisschen intelligenter als ich. Aber ich verstehe so wenig davon. Und trotzdem sagt Gott, deine Gebete und deine Bitten flechte ich aber in meine Entscheidungen mit ein. Und in das, wie ich das Universum verwalte und gestalte, höre ich dich und deine Bitten und deine Gebete. Und da, wo es passt, flechte ich das mit ein. Und das ist doch großartig, dass wir trotzdem mit eingreifen können in das Geschehen im Universum und in der Welt. Und deshalb sollen wir weiter beten, weil wir dadurch auch an Gottes Herrschaft teilhaben. Und das sagt er auch hier, dass wir mit Ausdauer und mit Geduld weiterbeten sollen. Und das sagt er nicht, um uns zu ärgern. In Vers 5, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Und dann gibt er eben dieses Beispiel. Wenn schon nicht, weil er dein Freund ist, dann doch zumindest, weil du ihn nervst, wird er dir irgendwann geben. Und was ist hier die Botschaft in dem Gleichnis? Seid beständig im Bitten. Sucht ohne Zögern Gottes Nähe. Gebt niemals auf. Bittet, sucht, klopft an. Warum das Bild vom entnervten Freund? Ist Gott auch genervt? Und dann sagt er irgendwann, okay, Großklaus, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Sollen wir Gott auf dem falschen Fuß erwischen, wenn er schlecht drauf ist, damit er uns endlich gibt, was wir wollen? Gott ist zum Glück nicht so, das funktioniert so nicht. Gott ist nicht zum Glück nicht wie wir. Aber es ist Jesu einfache und vielleicht auch etwas schockierende und provozierende Art zu sagen, dass Gott halt auch seine Gründe dafür hat, warum er wartet mit seinen Antworten. Das heißt, dass wir warten müssen, kann auch passieren, weil Gott genervt ist, deshalb nicht. Für uns mag es komisch, aber für uns mag es sich genauso komisch und genauso provozierend anfühlen, als wenn der Freund sagt, nee, jetzt nicht, ich schlafe, ich will jetzt nicht raus, egal, das Ergebnis für mich ist das gleiche, ich kriege nicht, was ich will und ich bettel und bettel und frage und frage und bitte und bitte. Das ist eine harte Lektion übers Gebet. Aber Ausdauer im Gebet lohnt sich, wenn wir nicht aufgeben. Und manchmal oder vielleicht sogar öfter müssen wir warten. Wie lange? Keine Ahnung. Bis Gott antwortet auf die eine oder andere Weise. Und zum Schluss nochmal die vier der möglichen Gründe, warum Gott uns warten lässt. Also das allererste ist, Gott liebt es, unsere Stimme im Gebet zu hören. Er liebt es, von uns angebetet und gelobt und geliebt zu werden. Ne? Also wenn ich die Wahl habe, dass meine Frau mir einmal an einem Tag in einem Satz sagt, dass sie mich lieb hat und toll findet, oder jeden Tag eine Stunde und das über 30 Jahre, also ist für mich völlig klar. Ne? Ein Autor nimmt das Beispiel, stell dir vor, du hörst einen Straßenmusikanten zu, biegst in die Straße ab, da steht einer mit seiner Gitarre, singt wunderschön. Gehst du gleich hin, ziehst den 10-Euro-Schein, schmeißt ihn in den Hut oder stellst dich erstmal hin, hörst eine Weile zu, genießt es auch, was da passiert und denkst du dir echt toll und da gibst du was zurück. Also der erste Grund ist, Gott hört uns gerne beten. Er liebt es, dass wir zu ihm kommen und zu spüren, dass wir unsere Abhängigkeit von ihm merken, anerkennen und auch akzeptieren und auch zelebrieren die Gemeinschaft mit ihm. Wenn es uns am Ende wichtiger ist, mit ihm zu reden über unsere Bedürfnisse, als die Gebetserhörung zu bekommen, das ist das Allergrößte für Gott. Und so geht es mir mit meinen Kindern auch. Jetzt werden die erwachsen, jetzt sind die langsam erwachsen. Wenn ich jetzt merke, dass ihnen wichtiger ist, Zeit mit mir zu verbringen, auf einer gewissen Augenhöhe eine Wertschätzung einander entgegenzubringen, als dass das Taschengeld immer stimmt und dass sie immer einfach das kriegen, was sie wollen, das verändert die Beziehung so sehr. Das ist so eine andere Ebene und das ist die Ebene, die Gott gerne möchte. Der zweite Punkt, warum man uns manchmal warten lässt, ist einfach, um uns Demut zu lernen. Manchmal denken wir in unserem Stolz und in unserer Selbstgerechtigkeit zu früh, dass uns irgendwas zusteht, dass wir irgendwas verdienen. Jetzt habe ich aber so lange und jetzt, ich mache doch auch das und das, jetzt könntest du mir dafür ja aber auch mal das und das zurückgeben. Und Gott ist halt nicht unser Butler, der sofort kommen muss, wenn wir rufen, sondern der souveräne Herr und Vater und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der dritte Grund ist, dass er manchmal sieht, dass wir einfach in dem Moment noch nicht bereit sind für eine bestimmte Segnung. Er sieht, wir müssen uns erst noch weiterentwickeln oder unsere Familie muss sich noch weiterentwickeln oder die Gemeinde muss sich noch weiterentwickeln oder die Welt muss sich noch weiterentwickeln. Manchmal betest du vielleicht was für dich und dein Leben und Gott sagt, ja, nee, hey, das sind noch ein paar Hürden, die du nehmen solltest. Danach passt es besser. Manchmal ist in deiner Familie, du betest was in deiner Familie und sobald andere Menschen mit ins Spiel kommen, kommen andere Herzen mit ins Spiel, die Gott wichtig sind und an denen Gott arbeiten möchte. Und da hast du mit deinem Gebeten und bedingten Einfluss drauf. Was Gott machen wird, ist an diesen Herzen zu arbeiten, sie weiter zu bewegen. Aber es ist halt alles ein riesen Puzzle. Was ist das größte Puzzle, was ihr je gemacht habt? Also bei mir waren es, glaube ich, mal mit der Family 2000 Teile oder so. Das ist dann so ein Tisch voll, das ist dann schon ganz, ganz groß. Aber Gottes Puzzle, ich meine, guck da raus in den Hof und denke, ja, das ist sein Spielbrett und deine Gebetserhörung ist dieses eine kleine Teilchen. Und er guckt sich das Ganze an und denkt, ja, ja, wir kommen noch dahin. Aber da ist noch eine Lücke von 12 Quadratmetern. Da müssen wir erstmal noch ein paar andere Sachen anbauen und dann passt dein kleines Teilchen nachher auch da rein. Ich krieg's halt nicht mit, ich sehe es nicht, ich habe diese Perspektive nicht. Er hat sie. Und genau im richtigen Zeitpunkt nimmt er das Teilchen und sagt, ach, da ist ja noch das Gebet von Frank, passt perfekt da rein. Und ich denke dann, na endlich. Und Gott denkt, er war doch völlig klar, dass das noch eine Weile dauert. Das sind einfach unterschiedliche Perspektiven. Und manchmal, ein vierter Grund, warum wir manchmal warten müssen, ist, dass wir erst durch ausdauerndes Gebet und unsere eigene Beständigkeit, auch Gottes Antwort und Handeln, schätzen lernen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du merkst, du betest für was und während du für etwas betest, überprüfst du immer wieder auch deine Haltung zu diesem Punkt. Na, und warum bitte ich das überhaupt? So wie ich vorhin gefragt habe, glaube ich das überhaupt? Warum habe ich das hier auf die Liste gesetzt? Will ich das überhaupt noch? Macht das überhaupt Sinn? Und das ist gut für uns. Ne? Wenn wir ausdauernd für Dinge beten, zwingt uns das auch zur geistlichen Reflexion dieser Dinge. Und manchmal ändert sich unsere Haltung zu etwas. Und etwas, was ich vor 2 Jahren unbedingt haben wollte, denke ich heute, ja, ist immer noch auf meiner Gebetsliste, aber ist nicht mehr so wichtig. Gott hat mir geholfen, mehr und mehr loszulassen und gelassener drüber zu werden. Und das ist auch eine Entwicklung, die Gott fördert und die Gott wichtig ist, weil sie für uns auch gut ist. Aus all diesen Gründen kann es manchmal sein, dass Gott uns warten lässt auf Gebetserhörung. Und trotzdem ermutigt er uns, nicht müde zu werden, nicht zu früh aufzugeben und unser Herz und unsere Erwartungshaltung immer wieder zu prüfen. Und er sagt auch immer wieder und auch hier, er ist der gute Vater, er will das Beste für uns, er weiß das Beste für uns. Und er gibt es uns auch. Und am Ende des Tages, auch ein Bild, was mal ein Autor verwendet hat, wenn Jesus so am Kreuz hängt für uns und sagt, hey, ich empfange eure Gebete, ich bin derjenige, der den Weg frei macht zu euch. Und Paulus sagt dann in Römer 8, wenn er uns durch Christus unsere Sünden vergibt, wie sollte er uns durch ihn nicht auch alles andere geben können und wollen und unsere Bedürfnisse stillen. Das ist was, wofür wir Gott jetzt auch danken, woran wir jetzt auch denken, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Vater, danke, dass wir von Jesus, von dir selbst lernen dürfen zu beten, dass du uns